in den Trubel des Festsaals zurückkehrte. Das war Vergangenheit. Jetzt landete er auf dem Boden unterhalb des Fensters und versank bis zu den Knöcheln im Schlamm. Es regnete in Strömen, und zum ersten Mal in seinem Leben freute er sich darüber, er, der Schlamm immer gehasst hatte. Der Regen würde es viel schwerer machen, ihn zu finden. Er lief bis zu dem dichten Tannenwäldchen, das er stehen gelassen hatte, als der großartige französische Garten angelegt worden war. Er duckte sich. Die Tannennadeln stachen ihn. Der Regen rann unter sein maßgeschneidertes Seidenhemd. Nichts von all dem störte ihn, denn von hier aus hatte er eine perfekte Sicht auf den Festsaal. Dort irrten die Soldaten eine Weile umher. Dann verteilten sie sich über das ihn umgebende Gelände. Rechts und links sah er, wie Fackeln angezündet wurden. Noch war es keine geordnete Jagd. Nicht einmal, als er die markante Stimme des Alten Befehle brüllen hörte, fühlte er sich ernstlich bedroht. Alles, was er brauchte, war ein klein wenig Zeit. Ein Augenblick Unsichtbarkeit. Dieser kam unerwartet rasch. Der Festsaal leerte sich, auch in seiner unmittelbaren Umgebung waren die Soldaten nicht mehr zu hören. Die Fackeln schienen sich entfernt zu haben. Er lief zurück, nahm eine Leiter, kletterte hinauf und sprang durchs nächste offene Fenster in den Festsaal. Auch dieses Fenster hatte er angelehnt. Er liebte und hasste sein Misstrauen gleichermaßen. Drinnen zog er die Schuhe aus. Dann lief er lautlos und, so hoffte er, ohne Spuren zu hinterlassen, durch den Festsaal und erreichte den Punkt. Er stellte sich auf die Zehenspitzen. Die Tür glitt auf, wie sie sollte, und glitt ebenso wieder hinter ihm zu. Ein kleines architektonisches Wunder. Zunächst schien es stockdunkel zu sein, doch dann hatten sich die Augen an das Dunkel gewöhnt, und er erkannte das kleine Bienenwachslicht in seiner Vertiefung ein paar Meter weiter vorn im Gang. Er zog die Schuhe an. Auf zittrigen Beinen ging er hin und nahm die Kerze. Er nahm sie ganz vorsichtig auf und hielt die gekrümmte Hand um die Flamme, als hinge sein Leben davon ab, dass sie weiterbrannte. Und so war es auch. Obwohl Leben und Leben, eben das, was denn nun davon noch übrig war, der Auftrag. Sehr, sehr langsam bewegte er sich die wenigen Meter zurück zur Tür. An der feuchten Steinwand hing die erste Fackel. Er sah deutlich, wie seine linke Hand zitterte, als er die Fackel an die kleine Flamme der Wachskerze hielt. Als die Fackel mit klarer Flamme brannte, blies er die Kerze aus und strich dankbar mit der Hand darüber. Dann hielt er inne. Aus dem Festsaal drang wieder das Stiefeltrampeln der Soldaten des Hofregiments. Er betete zu einer höheren Macht, an die er kaum glaubte, dass er keine Spuren hinterlassen hatte, dass sie die Tür nicht entdeckten. Er machte sich auf den Weg. Eine Treppe führte nach unten. Einen kurzen Moment lang durchströmte ihn das Gefühl, ins Inferno hinabzusteigen. Am Fuß der Treppe verlief der Gang weiter geradeaus. Er hatte das Gefühl, als käme er dem Mittelpunkt der Erde immer näher. Zwar gehörte er zu den wenigen, die glaubten, der Mittelpunkt der Erde wäre heiß, heiß von kochender Lava, doch hier wurde es nur immer kälter, als wäre die Hölle aus Eis. Die Hölle, an die er nicht glaubte. Der Gang, der immer schmaler wurde, teilte sich endlich in vier Gänge, die in verschiedene Richtungen führten. Er sah die Zeichnung vor sich, wählte den richtigen Gang und sah nach einer Weile an einer gewissen Stelle, wie ein kalter Wind die Flamme der Fackel flackern ließ. Der Gang wurde enger und niedriger. Er musste sich immer tiefer ducken. Schließlich war es am einfachsten zu kriechen. Die Knie seiner Hose aus feinem Tuch, das von dem großen Lutard in Paris gewebt war, wurden blutig und waren bald durchgescheuert. Die Fackel versenkte ihm mal das Gesicht, mal das Hinterteil, je nachdem, ob er sie behutsam vor sich herschob oder hinter sich herzog. Dann endete der Gang an einer nackten Felswand. Er schloss die Augen und hoffte, dass alles mit der Zeichnung übereinstimmte, dass dem Meister, der das erste architektonische Wunder vollbracht hatte, auch das zweite gelungen war. Er hob die Hände zur Decke, und der Stein glitt zur Seite. Auf der anderen Seite des Steins weitete sich der Gang, und er konnte sich wieder aufrichten. Vor ihm lag ein Gewölbe. Er kannte den Raum von der Zeichnung. Der Schemel geradeaus, der große, reich ornamentierte Eichenschrank zur Linken, das Relikt einer Epoche, die an grenzenlose Ausschmückung geglaubt hatte, und dann rechts das dritte architektonische Wunder. Und mit